Und wenn man sich fragt, also guten Morgen nochmal von meiner Seite, wir befinden uns ja gerade in der Einander-Predigt-Reihe und wer heute zum ersten Mal da ist oder diese Serie noch nicht so ganz aufgenommen hat, möchte ich euch kurz noch erklären, um was es da geht. Und ich wiederhole nochmal das Wort Ubuntu vom Marc, damit es wirklich jeder im Ohr hat, weil um das geht es eigentlich. Es ist wirklich passend. Das Wort Ubuntu, von dem der Raffi vorher letzte Woche in der Predigt geredet hat. Es geht nämlich darum, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Genau, der Desmond Tutu, der hat das gegen die Apartheid ins Leben gerufen, zusammen mit Nelson Mandela in Südafrika. Und es ist so wertvoll. Genau, es geht nämlich nicht darum, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern alles, was man schafft oder auch nicht schafft, was man tut, was man aber auch nicht tut, sein ganzes Leben als ein Wechselspiel von Beziehungen zu sehen. Was hat jetzt unsere Gemeinde damit zu tun? Unser Schöpfer, unser Gott selber ist ein Beziehungswesen und hat uns in der Bibel immer wieder Worte gezeigt, wie wir miteinander leben sollen, wie wir Beziehung leben können. Er hat uns die Bibel gegeben, damit wir darin lesen können, wie Beziehungen funktionieren. Denn wenn man mal von seinem Leben einen größeren Blickwinkel einnimmt, dann wird sie feststellen, dass es im Leben, in jedem Einzelnen, immer um Beziehungen geht. Und da, wo Beziehungen gelebt werden, wie zum Beispiel in unserer Gemeinde, kann es auch zu Konflikten kommen. Und deswegen möchte ich heute in der Predigt darauf eingehen, zum Thema bekennt einander eure Sünden. Den Bibeltext, den Bibelvers finden wir in Jakobus 5, Vers 16. Jakobus 5, Vers 16, wenn du mitlesen möchtest. Ich lese die Verse davor und danach, also von Jakobus 5, Vers 13 bis 20. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod retten und wird bedecken die Menge der Sünden. Also wir merken, dieser Vers 16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet, ist eingebettet in konkrete praktische Anweisungen, wie Gemeindeleben funktionieren kann. Also was ein gläubiger Mensch zu tun hat, wenn er krank ist, er geht zu den Ältesten, lässt für sich beten, wenn er froh ist, soll er Psalmen singen oder wenn er leidet, soll er beten. Also ihr merkt, echt praktisch. Also eigentlich bräuchten wir nur den Vers jetzt abfotografieren und uns überlegen, jetzt, wie geht es mir heute, dann mache ich das. Oder? Aber leider ist es nicht immer so einfach. Wenn es eben nur so einfach wäre, das auch so zu tun, wie es in der Bibel stehen würde. Und vor allem das Thema der Sündenbekenntnis, wie in Vers 16, ist einfach nicht so einfach, wie wir noch sehen werden. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach da sensibler und offener werden. Vorletzte Woche hat mich meine Arbeitskollegin gefragt, ob ich denn zur Beichte gehe. Ich denke, jeder von euch kennt die Beichte. Man geht zu einem Pfarrer oder Priester, setzt sich mit ihm in eine Kammerle und bekennt ihm, was man als falsch macht, seine Sünden. Also meine Arbeitskollegin kommt eben aus dem Katholischen und hat mir das gefragt. Und ich habe dann gesagt, nein, eigentlich mache ich das gar nicht. Bei mir reicht es, wenn ich allein mit Gott rede und ihm meine Sünden bekenne. Aber reicht es wirklich, wenn wir den Vers lesen? Obwohl, wir wissen, am Kreuz von Golgatha hat Jesus gesagt, es ist vollbracht und das Problem der Sünde aus der Welt geschafft. Wir lesen sogar, dass er sich selber zur Sünde gemacht hat. In Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Also mehr als das, was Jesus getan hat, geht ja gar nicht. Er hat der Sünde einen Schlussstrich gemacht. Er hat sie besiegt. Heißt das, dass ich jetzt nie wieder sündige? Leider nicht. Im ersten Johannesbrief lesen wir, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema Sünde. Ob du viel sündigst, wenig sündigst, ob du starke Selbstbeherrschung hast und du weißt, ah, jetzt bin ich in Gefahr zu sündigen, da muss ich so und so reagieren. Ob du vielleicht manchmal nur in Sünde fällst. Vielleicht ist der Begriff Sünde für dich etwas verschwommen. Vielleicht denkst du auch, dass du sündigst, weil andere Leute dir gesagt haben, dass das, was du tust, Sünde ist. Aber so sicher bist du dir gar nicht. Deswegen denke ich, ist es wichtig, wenn wir über Sünden und Sündenbekenntnis reden, dass wir einen Schritt zurückgehen und uns mal anschauen, was ist denn Sünde? Und der Hans-Peter Reuer, ein sehr authentischer Prediger für mich, hat das gut zusammengefasst. Gott hat die Sünde nicht erfunden. Sie ist aber das Resultat davon, wenn man sich von Gott abwendet. Gott ist Liebe. Was folgt, wenn wir die Liebe verlassen? Hass, Neid, Gemeinheit. Gott ist Licht. Was passiert, wenn wir uns vom Licht abwenden? Dunkelheit. Wir werfen einen Schatten. Einfach gesagt, die Folge der Sünde ist etwas, was uns von Gott abwendet und dadurch auch nicht gut für uns ist. Und sich von Gott abzuwenden zur Sünde hin, hat auch immer etwas mit Konsequenzen zu tun. Ich kann mich nämlich nicht von Gott abwenden und gleichzeitig im Licht sein. Ich kann mich nicht von Gott abwenden und gleichzeitig in der Liebe sein. Es ist logisch, es geht nicht. Also was braucht es? Es braucht ein Umwenden, ein Bekenntnis, eine Erkenntnis, mich wieder Gott zuzuwenden. Und ich bekenne, dass das nicht richtig war oder dass es Sünde war. Und kehre mich wieder um zu Gott. So viel, so gut, so weit, so gut. Aber jetzt steht in Jakobus 5, bekennt einander eure Sünden. Reicht es denn jetzt aus, mit Gott allein das auszumachen oder müssen wir das jetzt unserem Nächsten sagen? Es reicht aus. Es reicht vollkommen aus. Mehr als vollkommen, wie wir eh schon gehört haben. Jesus, Gottes Sohn, ist nämlich genau dafür auf die Welt gekommen, um dieses Problem der Sünde zu lösen. Seine Geburt, sein ganzes Leben hat eigentlich ein Hauptziel gehabt. Für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Ja, Jesus hat viele weise Worte gesprochen, er hat viele Menschen geheilt, viel Gutes getan. Aber wenn man so die Evangelien von Anfang bis zum Ende durchliest, es war eigentlich ein Ziel, und zwar für unsere Sünden zu sterben. Und es ist oft so abstrakt, weil man die Sünde, ja, weil sie zu greifbar ist. Aber ich habe ein bisschen nachgeschaut und in Offenbarung 5, Vers 6 steht, als der Johannes gerade zur Vision hat, inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und auch wenn Jesus auferstanden ist und den Tod dadurch auch besiegt hat, hat die Auswirkung der Sünde sogar noch so krasse Folgen, dass sie Jesus im Himmel noch immer die Konsequenzen dafür tragt. Wenn du es mir glaubst, lies noch Offenbarung 5, Vers 6. Okay, wir wissen jetzt die Kraft, die Zerstörung der Sünde. Aber warum sollten wir sie jetzt bekennen? Wenn es doch ausreicht, unsere Sünden mit Gott zu besprechen, warum steht jetzt im Jakobus, dass wir sie einander bekennen sollen. Und zwar, weil die Sünde in unserem Leben dann an Kraft verliert. Wenn wir ans Licht bringen, womit wir zu kämpfen haben, dann verliert Sünde an Macht. Wenn du ehrlich bist zu dir und dann auch zu deinen Mitmenschen, über Dinge, mit denen du haderst und diese Sünde aussprichst, wirst du merken, dass du nicht mehr so gefangen in dem bist. Vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, ich als Christ habe durch Jesu Tod und Auferstehung vollkommene Sündenvergebung erfahren und muss mich damit nicht mehr länger beschäftigen. Gebe dir recht. Aber ich möchte trotzdem noch mal genauer hinschauen. Wieso ist denn die Sünde so ein Problem? Wieso war es denn Gott so wichtig, dass er seinen Sohn geschickt hat, seinen Sohn, also es ist die tiefste Beziehung, was man haben kann, seinen Sohn geschickt hat, dass er stirbt, dass er eigentlich alles auf sich nimmt, um die Sünde zu besiegen. Warum war das so wichtig? Weil, wie wir am Anfang gehört haben, Gott ist ein Beziehungswesen und die Sünde zerstört Beziehungen. Das ist es. Und die Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, sind alle Gebote, ja, vor allem voran, sagen wir mal, die 10 Gebote, sind eigentlich Gebote, die die Beziehung schützen. Wenn du mal drüber nachdenkst, diese 10 Gebote, den Sabbat zu heiligen, nicht zu stehlen, nicht zu töten, seinen Nächsten nicht zu begehren, hat alles zum Sinn, dass die Beziehung heilig gehalten wird. Die Beziehung, die ersten 4 Gebote, die Beziehung zu Gott, die anderen 6, die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Prüf es gerne mal für dich, wenn du an deine Beziehungen jetzt denkst. Wir müssen ja nicht jetzt die 10 Gebote durchgehen, aber nimm mal deinen Partner her, wenn du einen hast. Die Beziehung wird noch an Streit nicht mehr so gut sein wie vorher, oder? Es braucht da Ausreden, es braucht ein Miteinander zusammenkommen, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommen kann. Oder wenn du gerade im Beruf bist, die Beziehung zu deinen Arbeitskollegen wird sicher nicht so gut sein, wenn du auf ihn neidisch bist, weil er vielleicht besser arbeitet wie du. Es braucht ein Anerkennen, ein Respekt, damit die Beziehung wieder in Ordnung kommen kann. Oder vielleicht hast du Kinder. Die Beziehung zu deinen Kindern wird angeschlagen werden, wenn du nicht mit deinen Kindern redest. Weil vielleicht irgendein Streit vorgefallen ist vor Jahren und ihr beide stur seid und nicht aufeinander zugeht. Es braucht eine Entschuldigung und aufeinander zugehen, damit die Beziehung wiederhergestellt wird. Der Unterschied zu damals, zu den 10 Geboten, ist auch, dass wenn du damals ein Gebot verletzt hast und zum Volk Israel gehört hast, dass du ordentliche Konsequenzen gehabt hast. Ich habe es zwar selber nicht ganz glauben können, deswegen habe ich es gestern nochmal nachgelesen, aber einmal wo das Volk Israel gerade durch die Wüste gezogen ist und eben die Gebote bekommen hat, hat einmal ein Mann am Sabbat Holz gesammelt. Holz gesammelt. Und dann haben die Oberen halt erwischt und gesagt, hey, du musst den Sabbat heiligen, du kannst nicht Holz sammeln, wir fragen jetzt Gott, was wir mit dir tun sollen. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Steinigt ihn, weil er am Sabbat Holz gesammelt hat. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt am Sonntag nicht in die Gemeinde kommen und ihr würdet dafür gesteinigt werden. Also ich will euch nicht Angst machen, aber was heißt das über Gott, über die Sünde? Es heißt, dass es Gott sehr ernst war, diese Gebote zu halten, weil es Gott sehr ernst ist, gute Beziehungen zu haben. Und er weiß, wenn man sich nicht daran hält, was dann passiert, dass die Beziehungen zu Bruch gehen. Wie man auch eigentlich, wenn man das Volk Israel so beobachtet, genau das passiert nämlich dann. Sie verlassen immer mehr Gottes Gebote, und dadurch geht auch die Beziehung zu ihm in die Brüche. Und im Endeffekt landen sie dann in Gefangenschaft. Aber man erkennt durch diese tödlichen Konsequenzen eben, wie ernst das Gott ist. Und wie heilig dieser Gott ist. Vielleicht haben wir ein bisschen ein falsches Bild von Gott, aber die Sünde an sich verletzt Gottes Stolz nicht. Aber es trennt ihn. Es trennt uns ein Stück weit von ihm. Es heißt nicht umsonst, die Folge der Sünde ist der Tod. Und wir wissen, Gott ist das Leben. Und dann ist Trennung von ihm auch der Tod. Aber wir sind nicht allein. Denn wenn wir sagen, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld. Eine weitere Frage, wenn wir über das Sündenbekenntnis reden, was wir uns stellen sollten, ist, was ist jetzt konkret Sünde? Ich rede immer über Sünde, aber was ist das jetzt praktisch? Was ist es jetzt? Okay, die 10 Gebote waren Sünde, wenn man sie nicht haltet, aber was ist das jetzt in unserem Leben? Ist es schon Sünde, wenn ich nur ein schlimmes Wort zu meinen Kindern sage oder wenn ich meinen Arbeitskollegen von der Seite blöd anschaue? Ist das schon Sünde? Denn wie willst du Sünde bekennen, wenn du gar nicht genau weißt, was es eigentlich ist? Also was sind jetzt Dinge, die uns von Gott trennen? Ja, und zwar haben wir dafür eigentlich die Bibel bekommen. Gottes Wort zeigt uns das. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir den Heiligen Geist, der jeden Einzelnen von uns nochmal überführt. Man kann auch dazu sagen, er spielt mit unserem Gewissen. Wir merken das. Wir brauchen uns nicht selber täuschen. Ich glaube, jeder von uns merkt das. Aber es ist nicht immer im ersten Moment klar. Ganz praktisch gesagt, was ich schon so erlebt habe in meinen letzten Jahren als Christ. Für manche Christen ist es Sünde, wenn man raucht. Für manche nicht. Für manche Christen ist es Sünde, wenn eine Frau bestimmte Dienste macht im Rahmen des Gottesdienstes. Für andere Christen aber gar nicht. Für manche Christen sind bestimmte Filme Sünde. Die darf man nicht schauen. Andere Christen sind wieder entspannter. Also was ist es jetzt konkret? Wie können wir uns festhalten und deswegen auch in unserer Gemeinde das besser bekennen? Wie können wir überhaupt der Aufforderung vom Jakobus nachkommen, wenn der Begriff nicht so ganz klar ist? Und zwar möchte ich dazu noch den zweiten Teil vom Vers anschauen. Denn die Antwort gibt es jetzt nicht. Klar, es gibt die Bibel, wo klar drinsteht, an dem können wir uns orientieren. Aber ich glaube, es braucht ein sensibles Verhalten von jedem Einzelnen, der in dieser Gemeinde ist oder für jeden einzelnen Menschen überhaupt, wenn er über Sünde redet. Und zwar ist der Vers zum Glück nicht aus. Er steht nicht nur da, bekennt einander eure Sünden, Punkt. Nein, es steht da, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Ich bin dankbar für dieses Und, denn das folgt drauf oder es gehört zusammen. Betet füreinander. Wenn wir gehört haben, dass Sünden ja immer was mit Beziehungen zu tun haben, ist es eben wichtig, immer den Mensch hinter der Sünde zu sehen. Die Beziehung hinter der Sünde zu sehen. Nur weil eine Bruder oder Schwester im Herrn in deinen Augen sündigt, heißt das erstens mal noch lange so nicht, dass es wirklich genauso ist, wie du es jetzt wahrgenommen hast. Und zweitens, dass diejenige Person, dass für die das auch wirklich die Sünde ist. Dass sie das auch gleich checkt und sagt, ja, stimmt, das, was ich mache, ist falsch, ich möchte das jetzt bekennen. Na, das heißt es nicht gleich. Deswegen muss man da wirklich sensibel sein. Wie bekommt man jetzt also dazu, Sünde zu bekennen oder von anderen, sagen wir mal, von anderen das nicht zu erwarten, aber andere dazu auffordern, sie auf ihrem Weg, dass sie ihre Sünden bekennen. Und da ist es, bete. Bete für die Person, dass sie erkennen darf, dass ihr Verhalten, dass sie durch ihr Verhalten ihre Beziehung zu Gott und zu ihren Mitmenschen schadet. Bete für die Person und wer weiß, vielleicht kommt das Sündenbekenntnis von alleine. Ich möchte euch da ein Beispiel erzählen von einem Buch, das ich gelesen habe. Das Buch heißt Django. Perus Staatsfeind Nummer 1. Genau, da auf dem Foto sieht man ihn, den Django ganz vorne. In der Mitte ist die Autorin, die das Buch geschrieben hat. Und daneben ist Django seine Frau. In Wirklichkeit heißt er nicht Django, sondern Osvaldo. Und warum war er Perus Staatsfeind Nummer 1? Und zwar hat er in die 70er, 80er Jahre über 200 Banken in Peru ausgeraubt. Nicht nur das, er war dann auch öfter im Gefängnis. Und sobald er im Gefängnis war, war sein erster Gedanke, wie kann ich da wieder ausbrechen? Er hat teilweise die ganze Regierung Perus auf den Kopf gestellt, indem er im Gefängnis Geiseln genommen hat und dann nur gegen Erlöse, zumindest hat er gesagt, ihr kriegt die Geiseln wieder frei, wenn ihr mir ein Feuerwehrauto vor das Gefängnis stellt, damit ich dann flüchten kann. Und die Regierung hat das tatsächlich machen müssen, weil sonst wären einfach zu viele Menschenleben in Gefahr gewesen. Und er hat die krassesten, sage ich mal, schlechtesten oder schlimmsten Dinge angestellt und hat sehr viele Beziehungen zerstört dadurch. Doch das ist die eine Sache, dass er so viele Banken ausgeraubt hat. Die andere Sache, um die es eigentlich wichtiger ist, ist seine Frau. Denn obwohl er dieses Bankräuberleben geführt hat, ist seine Frau ihm treu zur Seite gestanden. Nicht, dass sie ihn unterstützt hätte, ganz im Gegenteil. Sie hat sehr gelitten in diesen Jahren, weil er nicht nur Banken ausgeraubt hat, sondern auch viele Liebschaften gehabt hat und eigentlich die Ehe ihm zu seiner Frau fast nichts wert war. Trotzdem war sie da für ihn. Sie hat ihm im Gefängnis Essen gebracht. Sie hat 10 Jahre jeden Abend für ihn gebetet. Und dann war es schließlich soweit, er hat sich bekehrt. Er hat seine Sünden bekannt, ist vor Gott auf die Knie gegangen und ist umgekehrt. Er hat zwar noch, ich glaube, über 20 Jahre seinen Gefängnisdienst, aber er hat seine Gefängnisstrafe absitzen müssen und ist dann Ende der 90er Jahre freigekommen und ist jetzt Evangelist und wirklich hat sein Herz komplett Jesus übergeben. Und aus der Sünde ist echt was Gutes entstanden. Er kann jetzt anderen im Gefängnis helfen und so weiter. Aber so schön und gut, dass er ist, so viel hat auch seine Frau gelitten in diesen Jahren. Sie haben auch zusammen 3 Kinder. Sie hätte alle allein großziehen müssen. Und trotzdem hat sie nie verlassen, sondern für ihn gebetet. Auf was will ich jetzt hinaus? Und zwar hat er sie dann gefragt, kurz nach seiner Bekehrung, steht immer drin im Buch, Mi amor, warum hast du mich nicht verlassen in dieser 10 Jahre? Ich habe dir so viel Schlechtes angetan. Erstens hat sie gesagt, weil ich dich geliebt habe. Und zweitens hat mir meine Gemeinde gesagt, ja, ich soll dich verlassen, weil Licht hat nichts mit Finsternis zu tun. Aber dieser Vers, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich konnte dich nicht verlassen. Ich habe einfach für dich gebetet und habe mit Gott ausgemacht, ich werde so lange für dich beten, bis du umkehrst. Ich weiß nicht, ob ich annähernd so viel Geduld gehabt hätte wie diese Frau. Ob ich annähernd so viel Geduld hätte, für eine andere Person so lange zu beten, wenn die sich richtig auslebt und die Beziehung bewusst zerstört. Zu warten, ob die andere Person jetzt ihre Sünden bekennt oder nicht. Aber ich weiß, dass das Gebet eine ungeheure Kraft hat und uns Gott auch dadurch oft zu Geduld auffordert. Wo in deinem Leben betest du schon lange für eine Person, die dringend ein Sündenbekenntnis notwendig hat? Bleib dran, bleib geduldig. Denn die Sünde hat zwar große Zerstörungskraft, aber das Gebet hat mindestens eine genauso große Heilungskraft. Deshalb halte fest am Gebet. Denn es ist der Weg zu Gott und Gott, wir wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Im Bekennen von Sünde steckt auch eine Verheißung drin. Bekennt eure Sünden, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Heißt, wenn wir nicht da dranbleiben beim Bekennen unserer Sünde oder wenn wir nicht im Gebet für andere Personen dranbleiben, dann hat das zur Folge, dass unser Herz krank werden kann und verbittert. Ich weiß, es ist ein wirklich großes Thema und ich habe vielleicht heute einen kleinen Teil davon abgedeckt. Und ich weiß auch nicht, wie du konkret das für dich mit Gott klärst. Das Bekennen von Sünde. Ich weiß auch nicht, mit welchen Personen du Beziehungsschwierigkeiten hast. Aber ich hoffe, dass Gott dich sensibel macht, dass du es angehst, dass du dran bleibst, für Personen zu beten und die Sünde zu bekennen. Was ich dir noch mitgeben kann, ist, dass ich jetzt sagen kann, wie es bei mir oft ist. Wenn ich sündige, dann passiert es meistens versteckt. Ich nehme jetzt mal meinen Ehepartner her, oder, weil das ist die Person, wo ich mich, glaube ich, am meisten versündige. Also ich tue es erstmal versteckt und dann, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann merke ich, wie der Heilige Geist anklopft und sagt, hey, bekenne es. Dann ist erstmal so, dass ich sage, jetzt ist echt ungut, die Kinder spielen da und es ist gerade echt ein ungünstiger Zeitpunkt, wir sind ein bisschen im Stress. Jesus, das ist mir jetzt gerade zu früh, vielleicht am Abend, da passt es besser. Und wenn dann wirklich Abend geworden ist, wir zusammensitzen, es Ruhe eingekehrt ist, hör wieder die Stimme, hey, jetzt ist Zeit zum Bekennen. Und dann denke ich mir wieder, na, jetzt passt es gerade, jetzt ist ja gerade schöne Atmosphäre. Weil wenn ich jetzt meine Sünde bekennen würde, dann hat das ja zur Konsequenz, dass ich meinen Ehepartner enttäuschen werde und er vielleicht mit mir den Abend nicht mehr verbringen will oder ziemlich sicher. Und das wäre richtig blöd. Aber ich merke dann ein Drängen in mir und wenn ich es dann ausspreche, mein Ehepartner beichte, was ich falsch gemacht habe, dann passiert ein Stück weit Freiheit. Dann löst sich was in mir, dieses ganze schlechte Gewissen, dieses Zurückhalten, löst sich dann und ich weiß, die Beziehung mit Gott ist im Reinen. Ist die Beziehung mit meinem Ehepartner auch im Reinen? Ja, die Konsequenzen habe ich zu tragen. Und er auch oder sie. Und das ist nicht leicht. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass durch das Bekennen von Sünder jetzt Licht reingekommen ist und dass Gott uns hilft, das wieder ins Reine zu bringen. Wir haben so einen Beistand. Wir müssen mit der Konsequenz von Sünde nicht allein fertig werden. Ja, ich möchte jetzt, es kann sein, dass es bei dir ganz, ganz anders ist, dass du ganz andere Lebensphase, andere Beziehungen hast, wo du merkst, hey, da passt was nicht. Du hast jetzt Zeit, das nächste Lied, ich möchte dich da einladen, dass du es mal hinterfragst, dein Leben eben von einem größeren Blickwinkel betrachtest und schaust, wo sind Beziehungen, wo etwas nicht passt, wo gehört was ausgeredet, wo gehört etwas bekannt, wo muss etwas ausgesprochen werden, vielleicht sind Beziehungen schon so zerstört durch die Sünde, dass das nicht so einfach geht, einfach mal Entschuldigung sagen. Aber dann möchte ich dich einladen, bitte Gott, dass er dir zeigt, was deine nächsten Schritte sein können. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist jetzt bei dir anklopft, dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst noch vorkommen. Da werden auf der einen Seite die Yolanda und die Elli genau stehen und auf der anderen Seite der Dietmar und der Raffi. Und die sind offen, die haben ein offenes Ohr für die. Die werden auch bereit zum Gebet, falls du es brauchst. Und ich möchte gerne noch beten mit uns. Herr Jesus, wir können da so offen über die Sünde reden, weil du für uns gestorben bist, weil du das Problem vor 2000 Jahren geklärt hast. Aber da wir so viele Beziehungen haben und da der Fürst der Welt noch immer auf dieser Erde sein Unwesen treibt, haben wir ein Stück weit noch mit dem Problem der Sünde zu kämpfen. Und da möchte ich dir jetzt einfach bitten, mach uns sensibel für dich, weil du willst uns Gutes tun. Aber wenn es vielleicht am Anfang schmerzhaft sein wird oder ein Weg ist, wo wir uns aufmachen sollten, bitte überführe uns da, zeige uns wirklich die Schritte, was wir tun können, damit wir die Beziehungen mit dir, aber auch mit unseren Mitmenschen wieder ins Reine stellen können. Ja, Herr Jesus, komm da über unsere Gemeinde und segne uns wirklich. Amen.